Feuer oder Asche. Das ist die Serie, in der wir heute uns drin befinden als Kirche. Und zwar, in dieser Serie geht es um Folgendes. Wir sehen in der Bibel ganz viele Menschen, die feurig, leidenschaftlich mit Gott unterwegs waren, die ihre Freude im Herrn hatten. Und wir haben in dieser Serie uns vorgenommen, wir möchten gerne ein paar von diesen Menschen anschauen, entdecken, erkunden, was ist es denn gewesen, wo die Feuer und die Leidenschaft ausgemacht hat. Und wir schauen dann im Kontrast auch immer eine Person aus der gleichen Zeit anschauen, die das eben nicht gehabt hat. Und was wir damit erreichen, bezwecken, ist, zu lernen, zu sehen, was ist es gewesen und das für uns selber in unserem eigenen Leben können umsetzen. Dass auch deine und meine Beziehung von Leidenschaft und von Feuer und von Nähe zu Gott bestimmt ist. Und dass es nicht zu Asche erkaltet. Um das geht es in dieser Predigtserie. Und wir schauen heute Morgen zwei Menschen an. Ineke hat schon gesagt, Abraham und Lot. Und bevor wir jetzt Bibeltext aufmachen und die zwei Menschen gehen anschauen und entdecken, was ist es gewesen, wo die zwei unterschieden hat, möchte ich mit euch zusammen beten. Nämlich ganz spezifisch für Folgendes. Ich glaube, es könnte heute für den einen oder anderen herausfordernd werden. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, sei wie der Abraham und nicht wie der Lot. Und dass die Herausforderung ankommen bei uns, brauchen wir, glaube ich, ganz fest die Hilfe vom Heiligen Geist, der in unseren Herzen ein Wunder bewirkt, nämlich, dass seine Worte tiefe Wurzeln fassen in unserem Leben. Und dass heute Morgen nicht eine Darstellung, eine Auslegeordnung von zwei Menschen ist, sondern dass wir dürfen so weit kommen, dass das einen Unterschied anfangen kann machen in deinem und meinem Leben. Und für das möchte ich heute Morgen beten. Ist das okay? Super, dann mache ich das. Jesus, wir danken dir für das Privileg, das es ist, zusammenzukommen unter deinem Namen. Dass du uns rausgerufen hast und dass du uns daher gerufen hast. Dass wir dürfen als Heilige zusammenkommen und dich heute Morgen erleben. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein und ich bitte dich, dass du das Wort heute Morgen lebendig machst. Dass du Veränderung bewirkst, die wir so dringend brauchen in unserem Leben, Jesus. Dass heute Morgen nicht eine fromme Übung ist und eine Auslegeordnung von zwei Charakter, sondern dass es etwas werden darf, das uns herausfordert, ähnlicher zu werden wie du, Jesus. Dass wir den Kampf vom Glauben können kämpfen bis zum Schluss. Amen. Amen. Okay, Abraham und Lot. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele von euch den Abraham schon gut kennen. Die Person aus der Bibel, die wir kennen. Oder? Vater Abraham, der Vater vom Glauben. Wird am einen oder anderen von uns ein Begriff sein und werden wir schon kennen. Und trotzdem möchte ich nicht einfach das so überspringen und sagen, so, das wisst ihr jetzt, sondern wir wollen heute Morgen schauen, den Abraham nochmal kennenlernen. Was hat ihn ausgemacht, dass er in der Bibel den Titel bekommt, Vater vom Glauben. Und er war nämlich noch mehr als nur Vater vom Glauben. Er ist in der Bibel genannt worden, Freund von Gott. Jetzt musst du mal über das nachdenken. Gott, der Allmächtige, hat Freunde auf dieser Erde. Was war das für eine Beziehung? Eine intensive, lebendige, feurige Beziehung. Und ich sehe das nirgends mehr als in dieser Geschichte, wo wir nachlesen im 1. Mose 18, 17 bis 20. Wir werden es gerade miteinander durchlesen. Ich muss kurz den Kontext geben, wir lesen nicht alles. Ich tue da ein bisschen erzählen. Und zwar ist der Kontext folgendes. Es hat die Region gegeben, wo zwei Städte Sodom und Gomorra drin waren. Und diese Städte haben so dermaßen nicht so gelebt, wie Gott hätte wollen. Sie sind in konstanter, immerwährender Rebellion gegenüber Gott gewesen, dass Gott gesagt hat, und ich kann es nicht mehr anschauen. Das macht mein Herz kaputt. Ich muss jetzt eingreifen, ich muss etwas tun. Und er hat für sich beschlossen, die Region auszulöschen. Es sind nicht nur zwei Städte, sondern es ist eigentlich ein ganzes Tal, wo einfach die moralische Verfall so gross war, dass es Gott nicht mehr mit anschauen konnte. Und er hat sich entschieden, die Region auszulöschen. Aber bevor das Gott das macht, lesen wir Folgendes im 1. Mose 18, 17 bis 20. Da fragte sich der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Nein, ich will es ihm nicht vorenthalten. Schließlich wird er durch mich zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes. Und nicht nur das, alle Völker der Erde sollen durch ihn am Segen teilhaben. Ich selbst habe ihn dazu auserwählt, dass er auch seine Familie und seine Nachkommen so zu leben lehrt, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Darum sagte der Herr zu Abraham. Und jetzt haben wir die Geschichte, wo Gott seinen Plan mit seinem guten Freund Abraham bespricht. Und er fragt den Abraham, ein Mensch, hey, ich habe folgenden Plan für die Region. Was denkst du über meinen Plan? Und er involviert den Abraham in seinen göttlichen Plan. Also wir haben jetzt hier einen Mensch, der hat ein Versprechen von Gott empfangen, das grösser ist, als sich ein Mensch das vorstellen kann. Er hat versprochen bekommen, Segen nicht nur für sein eigenes Volk. Er hat versprochen bekommen, ich nehme dein Volk und deine Nachkommen werden das Volk sein, das ich auserwähle. Und mehr noch, alle Nationen und Völker von dieser Erde will ich segnen durch dich. Es war ein Freund von Gott. Er war noch mehr als nur ein Freund von Gott. Wir lesen im Neuen Testament, dass der Abraham ein Glaubensheld war. Er wird dargestellt als gutes Beispiel für dich und mich. Es gibt das berühmte Kapitel im Hebräer 11. Im Hebräer 11 wird Glaube erklärt. Und dann tut der Schreiber vom Hebräerbrief eine Galerie auflisten. Er zeichnet wie ein Bild, geht durch die ganze Geschichte der Menschheit durch und erwähnt gutes Vorbild nach gutem Vorbild nach gutem Vorbild, wo wir sollen als Vorbilder nehmen und danach eifern. So sein wie die Glaubenshelden. Der Abraham wird dort erwähnt, sehr prominent. Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 8. Dort steht, ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Er wird erwähnt als Vater vom Glauben, als Vorbild hergestellt für dich und mich zum Nacheifern. Also ich würde sagen, sehr ein beeindruckender Zivi, oder? Das sind sehr gute Punkte, um in einem Lebenslauf drinnen zu erwähnen, oder? Ja, ich war der, der das Versprechen bekommen hat, dass alle Völker gesegnet werden durch mich. Ich bin ein Freund von Gott, also wenn Gott irgendetwas machen will, bespricht er es mit mir. Ich bin der 2IC von Gott quasi, oder? Sein Stellvertreter, das bin ich dann gewesen. Das ist ein relativ beeindruckendes Lebenszeugnis. Hingestellt als Vorbilder für Generationen zu Generationen, die noch kommen, wie sie sollen glauben. Ein riesen Vorbild. Ein Mensch, der eine feurige, leidenschaftliche Beziehung gelebt hat mit dem Schöpfer Gott. Frage, was hat das ausgemacht? Was war das Kriterium, das ihn unterschieden hat? Zum Beispiel von seinem Neffen, dem Lot. Der Lot hat ja zur gleichen Zeit gelebt wie der Abraham. Hat viel von der Geschichte auch miterlebt. Aber seine Rolle war ein bisschen eine andere. Und jetzt, wenn wir im Kontrast zum Abraham, zum Glaubensheld, der eine feurige, lebendige Beziehung zu Gott hatte, wollen wir kurz auf den Lot eingehen. Und wir müssen ehrlich sagen, wenn wir den Lot anschauen, ist er nicht der Anti-Held. Er ist nicht der moralische Versager. Er war nicht ein Mensch, der Katastrophe gewesen wäre oder so. Wo du jetzt einfach sagen kannst, ja, nicht so wie der Lot. Er ist, was man eigentlich könnte fairerweise über den Lot sagen, er war ein durchschnittlicher Mensch gewesen. Er war einfach nicht gewesen wie der Abraham. Es hat etwas gegeben, wo am Lot gefehlt hat. Und ich möchte euch zeigen, was das war. Und das wird der Unterschied sein, nachdem wir uns ausstrecken und uns danach sehen. Und zwar lesen wir über den Lot, seinen Neffen, der mit dem Abraham auch unterwegs war, ist im 1. Mose 13, 10 bis 13, lesen wir Folgendes. Ich muss euch auch wieder zuerst Geschichte erzählen, wo das drin vorkommt. Es war nämlich so, dass der Abraham sowohl als auch der Lot extrem reich waren. Und Reichtum zu dieser Zeit hat bedeutet, du hast viel Tier gehabt. Also deine Herden, dein Viehbestand war sehr, sehr gross. Und wir sind ja nicht mehr so verwandt oder vertraut mit Viehhaltung. Vieh braucht viel Platz. Und der Platz ist zu klein geworden für die riesen Viehherden, die diese zwei hatten. Was dazu geführt hat, dass die Viehhirten immer wieder in Streit miteinander gekommen sind. Also am Abraham seine Hirten haben angefangen mit dem Lot seine Hirten um Platz und Wasser zu streiten. Weil einfach der Platz ist zu klein für den Überfluss und für den Reichtum, den diese zwei Menschen hatten. Also holt jetzt der Abraham den Lot zu sich und sagt, Lot, du und ich, wir sind verwandt. Ich liebe dich. Und ich will nicht, dass wir zwei in einen Streit reinkommen und dass sich unsere Familien verstreiten, sodass wir es nachher nicht mehr lösen können. Darum ist es, glaube ich, gescheiter, wir würden uns trennen. Einfach räumlich trennen, dass wir wieder mehr Platz für unsere Viehherden haben und dass unsere Hirten nicht über Ressourcen streiten müssen. Du bist mir zu wichtig, zu wertvoll, dass wir über Ressourcen anfangen zu streiten. Kommt, darum tun wir das lieber trennen. Und der Abraham sagt Folgendes zum Lot. Lot, schau, West oder Ost? Das ist die Geschichte mit den zwei Kuchenstücken. Der Abraham geht zum Lot her und sagt, Lot, da hast du zwei Wahlen. Wähl. Woher willst du gehen? Was willst du? Was nimmst du? Und da lesen wir jetzt am Lot seine Antwort. Im 1. Mose 13, Vers 10 bis 13, wie der Lot auf das Angebot reagiert hat. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene. Überall reich bewässert, bis nach Zoar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Abraham blieb im Land Kanaan, während Lot sich bei den Städten in den Jordan-Ebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog. Und da möchte ich kurz pausieren, bevor wir den letzten Vers lesen. Man realisiert vielleicht im ersten Moment gar nicht so genau, was da jetzt gerade passiert ist. Ist euch klar, was der Abraham am Lot angeboten hat? Der Abraham ist mit der Verheißung, mit dem Versprechen aufgebrochen, das Gott ihm gegeben hat. Gott hat ihn rausgerufen und hat gesagt, geh in ein Land, wo ich dir wird geben. Wo ich mein Versprechen, meine Verheißung in deinem Leben zur Blüte bringen will, wo ich das realisieren will. In dem Land, wo ich dir gegeben habe. Das Land Kanaan. Der Abraham ist in Kanaan jetzt mit dem Lot im versprochenen, verheißenen Land und er bietet am Lot das Land an. Der Abraham bietet quasi am Lot, schau mal Lot, ich gebe dir das Land, wo Gott mir versprochen hat, wo Gott mich daraus herausgerufen hat. Wenn du willst, ist es dies. Du kannst es haben. Was wählst? Und der Lot steht vor dieser Wahl, aber er sieht auch die Jordanebene, wo nach Überfluss aussieht. Und er entscheidet sich für das. Nicht für die Verheißung, nicht für das Land, wo Gott am Abraham als Versprechen gegeben hat. Nicht als dort, wo das Segen von Gott garantiert war, von Gott mit dem Versprechen. Sondern er geht lieber in die Jordan-Ebene, wo es nach menschlichem Auge zwar besser aussieht, aber wo nicht Gottes Versprechen drauf liegt. Und jetzt musst du schauen, wieso. Weil es dort mehr Überfluss hatte. Es hat ausgesehen wie das Nildelta. Einfach Überfluss. Und seine Augen waren geblendet. Obwohl wir Folgendes lesen. Die Menschen in dieser Stadt waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen den Herrn. Der Lot hat das auch gesehen. Hat schon gesehen, dort ist auch Sodom und Gomorra in dieser Ebene. Aber es war ihm gleich. Er hat den Überfluss gesehen und hat sich lieber für das entschieden, als für das Segen von Gott. Der Abraham hat die korrekte Einstellung gehabt. Er hat gesagt, schau, West oder Ost, ich weiss, Gott ist mit mir. Sein Versprechen zählt für mich. Ich muss nicht nach menschlichen Augen schauen. Ich weiss, sein Segen ist auf mir. West oder Ost, du wählst, das Segen Gottes ist mit mir. Der Lot hat gesehen, dort hinten sieht es besser aus. Obwohl ich weiss, das Sagen wäre eigentlich da von Gott, gehe ich lieber dort über, wo die Menschen nicht machen, was Gott will. Und das Resultat lesen wir dann im 1. Mose 19, Vers 16. Was aus dieser Entscheidung dann daraus geworden ist. Gott hat sich nämlich entschieden, die Region auszulöschen. Er lässt Feuer vom Himmel fallen und alles wird zur Asche. Ich finde das sehr treffend für unseren Titel, Feuer oder Asche. Dass alles, was der Lot wollte, wo er das Gefühl hatte, ist richtig für ihn, ist zu Asche zerfallen. Wir lesen es im 1. Mose 19, Vers 16. Bei Tagesanbruch drängten die Männer Lot zur Eile. Auch da schnell Pause. Die Männer, die da gedreht sind, das sind drei Engel, die von Gott geschickt worden sind, um den Lot und seine Familie aus dieser Stadt rauszuholen. Weil, dank Abraham seiner Bitte, hat Gott entschieden, dass er die Stadt zwar auslöschen will, aber dass er Abraham seine Familie, den Lot, verschont. Und so schickt er drei Engel in die Stadt hinein, die am Untergang geweiht ist, um ihn rauszuholen. Und die kommen und die drängen jetzt den Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, bevor ihr in den Untergang der Stadt mit hineingerissen werdet. Weil er noch zögerte, fassten sie ihn, seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand und führten sie hinaus und ließen sie erst außerhalb der Stadt wieder los, denn der Herr wollte sie verschonen. Verstehst du, jetzt ist da der Lot, wo drei Engel zu ihm kommen und ihm sagen, Gott wird die Stadt auslöschen, du musst jetzt da rauskommen. Und der Lot zögert, dass sie ihm am Arm packen müssen und dort rausziehen. Und das ist genau der Unterschied zwischen Abraham und dem Lot. Der Abraham war mal in einer ähnlichen Situation, wie jetzt der Lot sich befindet. Der Abraham war in Haran daheim mit seinem Vater Terach. Der Abraham hat wahrscheinlich den Mondgott Sin angebetet, bevor das Gott ihm überhaupt begegnet ist. Also, der Abraham ist Götzen angelaufen in einer fremden Stadt, die Überfluss geherrscht hat. Wir wissen, dass Haran eine Handelsstadt war, wo wahrscheinlich sehr viel Reichtum auch wieder vorhanden war. Und dort ist der Abraham absolut happy mit seiner Situation, in der er drin war. Können wir annehmen. Und dann ruft ihn Gott. Ein Gott, den er nicht kennt, wo er nicht weiß, wer das genau ist. Und weißt du, was macht der Abraham? Er glaubt. Er glaubt dem Gott, der ihn ruft und ihm ein Versprechen gibt. Und mehr noch, er tut seinen Glauben anwenden in Gehorsam. Und verlässt Haran. Seine ganze Tradition, seine ganze Familie, alle Art und Weise, wie ihm gelehrt worden ist, zu leben, die Götter, die ihm als kleines Kind schon mitgegeben worden sind, lässt er zurück und folgt der Stimme, die ihn ruft, in ein besseres Zuhause, in ein Versprechen, das er glaubt. Der Lot hingegen muss am Arm aus dieser Stadt herausreissen, dass er vom Untergang bewahrt wird. Das ist der Unterschied zwischen Abraham und dem Lot. Der Abraham hat geglaubt und gehorcht, wo Gott ihn gerufen hat. Und so ist die Frage für dich. Wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Möchtest du sein wie der Abraham, der glaubt und gehorcht? Und wo eine lebendige Beziehung mit dem Schöpfergott zur Folge hat. Oder bist du wie der Lot, wo man am Arm vor seinem Untergang wegreissen muss, weil kein Glauben und kein Gehorsam da ist. Der Lot wird im ganzen Neuen Testament nie mehr erwähnt. Ein einziges Mal im Lukas 17 als negatives Beispiel. Der Abraham wird uns als Vorbild vom Glauben hergestellt. Und dort möchte ich jetzt weitergehen. Im Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Ich habe schon erwähnt, die Galerie der Glaubenshelden, wo der Abraham Erwähnung findet. Jetzt muss man schauen, wie das Kapitel dann weitergeht. Oder wie es weitergeht nach dem Kapitel im Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Also nachdem der Schreiber im Hebräer all die Helden uns auflistet, geht er noch weiter. Er erwähnt, er geht durch das ganze Alte Testament durch, tut alle Glaubensvorbilder uns herstellen. Und dann sagt er, und liebe Leute, liebe Leser, das bist du und ich, wir sind jetzt angesprochen. Stell dir mal Folgendes vor. Und stell dir das jetzt bitte mal vor mit mir zusammen. Du wärst in einer grossen Arena drinnen. Siehst du es? So ein richtiges antikes Amphitheater. Du bist dort drinnen. Aber du hockst nicht auf den Zuschauerrängen, sondern du bist unten in der Manege. Dort, wo aller Fokus drauf ist. Dort, wo alle herschauen. Und die um dich herum auf diesen Tribünen hocken, die Arena ist packet voll mit Menschen, die dir und mir, die in dieser Arena drinnen stehen, zuschauen. Und die da zuschauen, das wird als Wolke von Zeugen beschrieben. Also auf dieser Tribüne hockt der Abraham und schaut uns zu. Auf dieser Tribüne hockt der Mose und schaut dir und mir zu. Der Petrus, der Paulus. All die Menschen, die namentlich nicht einmal erwähnt werden im Neuen Testament, aber die für ihren Glauben gestorben sind, hocken in dieser Arena und schauen uns zu. Die hocken dort oben, weil sie schon den Kampf, das Rennen vom Glauben vollendet haben. Weil sie gehorsam gewesen sind. Wie der Abraham bis zum Schluss, hocken sie jetzt auf der Manege und schauen uns zu. Weil es ist jetzt da uns, den Lauf weiterzulaufen. Es wird beschrieben mit einem Wettlauf von Wettkämpfern, die laufen. Du kannst dir vorstellen, wie eine Staffel, wie eine Staffette. Findet jetzt in dieser Arena statt. Es ist eine Staffette von immerwährendem Glaubenswettlauf. Und die haben alle ihre Meilen gelaufen. Die sind alle ihre Strecken gelaufen. Treu sind sie gerannt. Mit dem Stab in der Hand haben sie ihn übergeben. Von Generation zu Generation ist der Stab vom Glaubensrennen weitergegeben worden. Und jetzt ist es an uns. Wir stehen jetzt in dieser Manege. Wir haben jetzt das Staffelholz in unserer Hand. Und es ist an uns, den Lauf vom Glaubens zu vollenden. Und da möchte ich dich fragen, bist du bereit, wie der Abraham, den Lauf zu rennen, das Staffelholz aufzunehmen und zu laufen im Gehorsam, feurig? Oder sind wir doch eher wie der Lot, wo das Staffelholz fallen lässt und aufgeben? Wer bist du, wenn du dich in dieser Manege siehst? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Ereignis, das bei uns, da in unserer Region, wirklich so passiert ist. Und das soll ich zeigen, was es für uns heutzutage könnte bedeuten, den Lauf vom Glauben zu weiterlaufen. Und was es für Folgen hat, wenn der Lot, du und ich, das Staffelholz fallen lassen. Es war nämlich so, es ist nämlich vor ein paar Jahren ein Mann, das ist der Sean, gerufen worden aus Amerika. Der Sean hat in Amerika super daheim, ist gar nicht so unähnlich wie der Abraham. Und Gott hat ihn eines Tages gerufen und gesagt, Sean, ich möchte gerne, dass du auf Europa gehst. Und ich möchte dich brauchen, um dort das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, weiter zu erzählen. Der Sean war gehorsam, hat seine ganze Familie zusammengepackt und ist auf Europa geflogen. Keine Ahnung, woher er geht, was genau das für ihn bedeutet. Er hat gehört und er war gehorsam und hat das gemacht. Er ist in der Schweiz gelandet. Seine Frau ist vor Jahren mal aus der Schweiz nach Amerika ausgewandert und so ist für sie irgendwie das Naheliegendste gewesen, wenn wir in Europa wollen, etwas bewirken wollen, gehen wir als erstes in die Schweiz. Der Sean ist auf Baden gekommen, also die Stadt da hinten, und hat in Baden den Eindruck gehabt, dass Gott ihn möchte brauchen oder dass Gott einen Plan hat. Und der Plan hat folgendermaßen ausgesehen. Dunten in der Au, bei dem Sportplatz, einen grossen evangelistischen Anlass zu machen, dass ganz viele Menschen in unserer Region zum Glauben kommen können. Das war die Vision, wo der Sean das Gefühl hatte, hat Gott ihm gezeigt und soll er jetzt machen. Also ist er auf die einzige Person, die er halt kennt, hat in der Region zugegangen. Das ist ein Pastor aus der Evangelischen Allianz, wo wir auch Teil sind. Da in unserer Region, Allianz Baden-Wettig, ist er zugegangen und hat gesagt, hey, ich habe die Vision auf dem Herz. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir hier einen Sportplatz haben und so einen Anlass da machen, dass Menschen bei euch hier zu baden von Jesus hören können? Die Antwort von dem Pastor ist, oh, das ist schwierig. Ja, weißt du, der Sportplatz unten im Baden in der Au, das bekommst du nicht einfach so. Und das geht nicht. Wahrscheinlich musst du das vergessen. Aber der Anlass, den du im Kopf hast, hey, können wir das irgendwie schon realisieren? Du hast schon gesagt, nein, Gott hat mir gesagt, das muss der Sportplatz unten in der Au sein, sonst mache ich es nicht. Ich sage, also, was müsste man dann machen? Ja, du, das müsste wahrscheinlich der Stadt am Anfang Baden entscheiden, so ein Entscheid. Ich weiß nicht, wie das anders geht. Ja, also kommen, dann läuten wir doch mal dem Stadt am Anfang an. Worauf der andere sagt, ja, das ist schwierig. Ja, das geht wahrscheinlich nicht, weil das ist im Fall ein beschäftigter Mann und du kannst da nicht einfach so einen Termin haben. Worauf der Sean wieder sagt, komm, läuten wir ihm doch an, dann wissen wir es wenigstens. Nach dreimal hin und her sagt dann der Pastor aus der Allianz, also gut, nimmt das Telefon führen und läutet halt am Stadt am Anfang von Baden an und fragt für einen Termin. Die Antwort ist, ja, ihr könnt morgen vorbeikommen, ich habe gerade morgen noch einen Termin. Und so gehen der Sean mit dem Pastor und der Frau vom Sean gehen sie ins Büro vom Stadtamann. Der Stadtamann sagt am Anfang ziemlich schnell mal, ja, sorry, das geht nicht, wir können euch das auch nicht geben. Das können wir nicht bewilligen, sondern Anlass der Tunde geht nicht. Natürlich ist die Enttäuschung gross, aber nach dem Meeting geht es dann ein bisschen weiter ins Smalltalk und der Pastor sagt zum Sean, ja, aber können wir nicht den Anlass irgendwo anders machen? Worauf der Sean sagt, nein, es muss der Sportplatz sein. Gott hat mir den Sportplatz gezeigt. Worauf nachher der andere findet, ja, okay, was machen wir jetzt? Der Sean sagt, ich weiß es auch nicht, weiß ich es auch nicht so genau. Und dann geht es weiter im Smalltalk mit dem Stadtamann. Und der Stadtamann fragt die Frau vom Sean, wie sie dann Lady geheißen hat. Merkt dann schnell, dass sie Schweizerin ja ursprünglich ist. Und sie sagt, ja, ich bin, ledig bin ich Peter Hans. Worauf der Stadtamann sagt, Peter Spahn, ja, aber das ist ein Weidener Geschlecht. Und sie, ja, genau, meine Vorfahren sind von dort und dort. Und dann fragt der Stadtamann, kennst du den Max Peter Hans? Worauf dann die Frau vom Sean sagt, ja, das ist mein Vater. Der Stadtamann wird ganz bleich und geht fast unter den Tisch und sagt, der Max Peter Hans ist dein Vater. Ist das wirklich so? Und der Stadtamann erzählt ihnen eine Geschichte, nämlich vor Jahren, an Weihnachten, ist es tatsächlich so gewesen, es klingt fast kitschig, aber es ist wirklich so passiert, ist seine Familie irgendwo eingeschneit gewesen, in den Bergen, und er konnte nicht zu seiner Familie können an Weihnachten, was für ihn ganz, ganz schlimm war. Und so hat er umtelefoniert und dringend verzweifelt einen Weg gesucht, um zu seiner Familie können kommen an Weihnachten. Der einzige Weg, wie das möglich gewesen wäre, war mit einem Helikopter gewesen. Jetzt probier mal an Weihnachten einen Helikopterpilot dich herzufliegen irgendwo in die Berge rein. Es hat einen Pilot gegeben, der das gemacht hat, das war der Max Peter Hans. Und der Stadtmann war kein gläubiger Mann. Aber er hat dort anscheinend im Helikopter gesagt, wenn es mal irgendeine Möglichkeit gibt für mich, zum Max Peter Hans einen Gefallen zurückzutun, dann werde ich das machen. Und so erzählt er die Geschichte und sagt, ihr habt den Sportplatz da, geht. Macht euch evangelistischen Anlass auf dem Sportplatz. Ist mir gleich, dass es viel zu laut ist und dass ich wahrscheinlich 100 Beschwerden wird bekommen von Nachbarn, die dort wohnen. Dort wohnen alle einflussreichen, mächtigen Leute, die mein Leben dann werden schwer machen. Es ist mir gleich, ich gebe das zurück. Ich schuld das dem Max Peter Hans. Und so macht Gott die Türen auf. Und die laufen aus dem Meeting raus und denken, wow, was ist so eben passiert? Gott macht da krasse Türen auf. Hey, es hat noch mehr Hürden gegeben für den Anlass. Das ist sehr teuer geworden, sehr schnell. Sie haben gleich mal gemerkt, okay, unser Budget ist 80'000 Franken und das hat niemand irgendwie gerade so Platz gehabt. Aber durch übernatürliche Umstände sind Leute aus aller Welt bereit gewesen, für einen evangelistischen Anlass bei uns im Baden Geld zu geben. Das Budget ist zustande gekommen. Es sind Bands angefragt worden, zum Beispiel Hillsong hat ja gesagt. Die haben gesagt, ja, wir kommen an euren Anlass und wir machen Live-Musik mit euch, wir sind dabei. Wir haben das Herz für das. Eine grosse Kirche in Amerika hat das mitbekommen, dass wir das hier planen bei uns. Und sie haben angefangen, geistlich einklinken in das Projekt. Sie haben angefangen zu beten. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Tausende von Menschen in Amerika für uns in Baden gebetet haben. Für einen Anlass, den wir machen wollten. Und wenn du jetzt in deinem Kopf deine Agenda durchgehst und dich fragst, wann war denn der Anlass gewesen? Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon so gegangen, oder? Ich habe gesagt, das ist irgendwie mal in den letzten Jahren passiert, die Geschichte. Vielleicht hast du dir überlegt, wann haben wir auf dem Sportplatz den Anlass durchgeführt? Wir haben ihn nicht durchgeführt. Und ich wünschte mir, ich könnte dir gute Gründe geben jetzt, wieso dass wir ihn nicht durchgeführt haben. Der einzige Grund, den ich sagen kann, ist, weil wir einfach noch so viel Lot in uns drin haben. Dass wir nicht ready sind, zum Glauben und Gehorchen, wenn Gott Türen auftut. Wir haben den Anlass nicht durchgeführt. Und es gibt wirklich keinen benennbaren Grund, wieso dass wir den Anlass nicht gemacht haben. Es ist alles da gestanden. Gott hat Türen übernatürlich aufgetan. Die einzige Art und Antwort, wie ich das erklären kann, wieso, war, weil wir einfach noch zu viel Lot in uns drin haben. Unser Sicherheitsbedürfnis ist viel zu hoch, als dass wir hätten können auf so etwas reagieren. Ich würde die Geschichte so viel lieber anders erzählen, verstehst du? Ich hätte so gerne euch jetzt, so wie man eigentlich so Geschichten würde, zu Ende erzählen. Normalerweise hören ja so Glaubensgeschichten auf mit und dann sind Tausende von Menschen zum Glauben gekommen, oder? So hören doch die Geschichten manchmal auf. Aber weißt du, Tatsache ist, die Geschichten hören nicht so auf, wenn wir, wie der Lot, uns nicht brauchen lassen von Gott. Das ist einfach die Realität, liebe Leute. Wir müssen unseren inneren Lot ablegen. Und ich sage das nicht, ich erzähle die Geschichte wirklich nicht, um irgendjemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben und zu sagen, ihr Ungläubigen. Um das geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, um irgendjemandem zu vorhalten, dass das nicht stand gekommen ist. Sondern mein Punkt ist, ich habe genauso viel Lot in mir drin. Ich habe genauso viel Unglauben, wo Gott mich am Arm muss aus dieser Stadt herausreißen muss. Weil ich einfach nicht bereit bin, zum Glauben und zu gehorchen, wenn Gott etwas sagt. Und solange das so ist, werden wir auch nicht die Geschichten hören, die wir gerne hören würden. Und die Realität ist, Geschichten hören ist super. Wir alle hören gerne Glaubensgeschichten von Glaubenshelden, oder? Also ich auf jeden Fall. Aber Geschichte selber erleben, ist ganz eine andere Situation. Den Glauben selber kämpfen, das ist nicht wie gute Geschichten hören. In den guten Geschichten ist die Sorge und der Zweifel und die innere Zerrissenheit und Unsicherheit überwinden. Und Vertrauen kommt dort nicht so vor. Das ist nicht so im Schwerpunkt. Aber schau mal, im Hebräer 12, Vers 13. Nachdem wir aufgefordert werden, zum den guten Lauf, Laufen vom Glauben, nicht nur die schönen Geschichten hören, sondern selber den guten Kampf vom Glauben kämpfen, was dann als Warnung mit auf den Weg gegeben wird. Im Hebräer 12, Vers 3. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er, Jesus, von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Liebe Leute, Geschichte vom Glauben zu hören ist super, weil die Anfechtung und der Kampf nicht so fest im Vordergrund steht. Selber den Kampf vom Glauben kämpfen ist ganz eine andere Situation, weil wir müssen dann ehrlich an uns selber arbeiten, auf uns hinschauen und uns die Frage stellen, glaube ich Gott und gehorche ich Gott? Auch wenn es mich viel kostet und auch wenn der Kampf, und es ist ein Kampf, real ist, stell dir wieder vor, wie du in dieser Arena drin stehst, umgeben von all diesen Zeugen. Hey, der Abraham schaut dir zu. Wie du diesen Kampf kämpfst. Lass dich jetzt einfach von deinen Zweifeln und von deinen Sorgen und von deinem inneren Lot zurückhalten. Bist du so weit, dass du den Stab fallen lässt und findest, hey, weißt du was, es ist mir zu hart, ich höre lieber zu, wie andere schöne Geschichten erzählen. In Baden, ja, das hätte sowieso nie passieren können. Ja, wir beten zwar für Erweckung, aber wenn sie so nah vor unserer Haustür steht, ja, dann sind wir vielleicht doch eher der Lot, der sagt, ja, aber weißt du, das ist so nicht unsere Kultur und es hätte ja können sein, dass der Auplatz überschwemmt wird. Und was weiß ich, was man für Zweifel und Sorgen könnte bringen in dem Moment? Oder sind wir der Abraham, der sagt, Gott, du sagst und darum folgen wir. Feuer oder Asche? Bist du bereit, zum den Lauf zu vollenden? Oder lässt den Stab fallen und hoffst, dass andere ihn auflesen. Und dann hörst du dann ihre Geschichten. Ich möchte beten für uns. Weil ich brauche Gebet. Weil ich realisiere, ich habe ganz viel Lot in mir drin. Wo man muss am Arm packen und aus dieser Stadt rausreißen, wo man nicht loslassen kann, wo man nicht einfach glauben und vertrauen kann. Ich weiss nicht, vielleicht geht es dir auch so. Und wenn es dir auch so geht und du möchtest Gott gehorchen, dann möchte ich dich in dem Gebet einschliessen. Herr Jesus, wir kommen vor dich. Und wir sehen, dass du uns rufst und herausforderst, um den guten Kampf vom Glauben zu kämpfen. Und Herr Jesus, du siehst unsere Unfähigkeit, das manchmal zu machen. Wie Angst einfach zu gross manchmal ist. Wie wir im Moment von deinem Rufen nicht antworten und folgen können. Und dann bitten wir dich jetzt einfach um Vergebung, Jesus. Und wir bitten dich, Jesus, du als Anfänger und Vollender vom Glauben, dass du uns die Kraft und Mut gibst, die es braucht. Hilf du uns, das Staffelholz wieder aufzulesen und zu laufen bis ans Ende, dass wir eines Tages dürfen, die Wolken von Zeugen, dass wir dürfen zu denen dazugehören und andere Menschen anführen, die den Lauf vom Glauben kämpfen, der Jesus. Amen. Amen. Der Hans wird jetzt noch ein paar Akkorde spielen für uns. Das ist eine Zeit, die du nehmen darfst für dich. Um einfach zu reflektieren. Ich weiss, vielleicht war das herausfordernd für den einen oder andere. Für mich ist es auf jeden Fall herausfordernd. Nimm dir die Zeit und red mit Gott. Leg ihm dein Herz her. Erzähl ihm, was du dort siehst. Wo siehst du Abraham in deinem Leben? Wo du Gottes Stimme hörst und folgst. Und wo weißt du genau, dass du noch wie bist wie der Lot, der nicht ready ist zum Folgen. Tu das mit einem Gespräch mit ihm besprechen. Das Beste an unserem Glaubenslauf ist ja, dass Gnade herrscht. Der Abraham selber war ja nicht perfekt, weiss Gott nicht. Auch der Abraham hat ein paar Mal in seiner Reise, auf seinem Glaubensweg, das Staffelholz fallen lassen. Und ist sich nicht mehr sicher gewesen, ob er dem Versprechen wirklich kann vertrauen. Und Gott war gnädig mit dem Abraham. Und so dürfen wir auch jetzt, heute am Morgen, Gnade in Anspruch nehmen. Wir dürfen Gnade feiern miteinander. Wir machen das in Form des Abendmahls. Ich darf jetzt das Abendmahl einsetzen mit euch. Und ganz besonders für die von euch, die jetzt merken, wow, da ist Lot in mir. Ich brauche Vergebung. Darf ich dir zusprechen? Gnade sagt, du darfst nochmal. Gnade sagt heute Morgen zu dir, du darfst nochmal. Wenn du stehen geblieben bist in diesem Rennen, wenn du gemerkt hast, wow, ich bin der, der Staffelholz fallen lassen hat, dann darf ich dir heute Morgen zusprechen. Gnade sagt, du darfst nochmal. Und das feiern wir in Form des Abendmahls. Ich darf vorlesen aus dem Lukas 22, Vers 19. Dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Herr Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Fehler auf sich genommen. Er hat den perfekten Glaubenslauf hingelegt. Einen Weltrekord für alle Ewigkeiten aufgestellt, wenn du so willst. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen für uns. Das feiern wir heute am Morgen im Abendmahl. Wenn wir nachher aus der Reihe vorkommen während dem Lobpreis, lade ich euch ein, dafür zu kommen, das Brot zu nehmen und zu brechen. Wenn das dein Bekenntnis ist, wenn du kannst heute Morgen bekennen, jawohl, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich nehme das für mein Leben in Anspruch. Wenn das ist, was du heute Morgen willst sagen, dann lade ich dich ein. Wenn du nicht so weit bist, um das zu sagen, dann darfst du getrost auch den Moment einfach an dir vorbeigehen lassen. Du kannst sitzen bleiben, es ist voll okay. Aber wenn du das wirklich in Anspruch nehmen willst, dann lade ich dich ein. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, «Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen.» Mit dem Kelch feiern wir den neuen Bund, wo Jesus möglich gemacht hat zwischen Gott und den Menschen. Du darfst vorkommen und Kelch nehmen, du darfst Brot und Kelch am Platz nehmen und du darfst Gott persönlich in deinen eigenen Worten Danke sagen. Red mit Jesus. Dort, wo es etwas zu bekennen gibt, dann bekennst du ihm gerade und sagst, hey ja, dort habe ich den Staffelstab fallen lassen, vergib mir bitte. Und dann darfst du Brot und Wein zu dir nehmen, als Zeichen von deiner Vergebung. Ich möchte für Brot und Wein beten und dann werdet Ineke und ich euch einladen zum Abendmahl vorkommen, habt euch Brot und Kelch her und ihr dürft das nehmen und wieder am Platz hocken mit dem und für euch im Gebet, nach Gebet zu euch nehmen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Lieb, wo du uns hergegeben hast, wo du zerbrochen hast am Kreuz, auf das wir die Vergebung haben dürfen. Und das wollen wir heute Morgen in Anspruch nehmen. Wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast, zur Vergebung der Sünden und für einen neuen Bund zwischen Gott und Menschen. Amen.